Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker,
Andreas, der Oldie
und Sebastian, der Musiker.
Hast du überlegen müssen, wer bist?
Nee, du, wir nehmen aktuell, jetzt genau, wir nehmen ja, online auf, weil wir haben heute einen Gast. Und auch weil der Papa, der hatte hier wichtige Vorträge und so weiter. Deswegen hat er es nicht rechtzeitig heimgeschafft. Und ich bin auch ganz froh, da muss ich die ganze Technik nicht wieder so einrichten, dass wir einen Gast haben und aber auch alle in einem Raum sitzen. Genau, wir haben heute Lukas Meister zu Gast. Ein Liedermacher / Singer-Songwriter aus Berlin.
Nicht Hamburg.
Nicht Hamburg, wie Papa fälschlicherweise gedacht hat, aus irgendeinem Grund.
Oh, böser Papa.
Ja, und da sind wir gespannt. Wir werden über sein aktuelles Album Lieder für vor, während und nach der Apokalypse sprechen. Und Christoph, wir hatten gesagt eigentlich, dass du das ganze Intro hier machst. Und jetzt erzähle ich hier. Christoph, was hast du dazu zu sagen?
Ist doch gut. Ist doch alles schon drin. Also der Name des Albums ist natürlich Programm. Also vor, während und nach der Apokalypse sind wir ja auch irgendwie gerade. Und bin mal gespannt, was zu den einzelnen Liedern so an Feedback kommen wird und an Austausch kommen wird. Ich glaube, wir gehen das ganz normal durch, wie wir auch normal unsere Alben mit Lied für Lied durchgehen. Wir haben Playlist-Favoriten und werden dann mit Lukas über sein Album sprechen. Von da ausgehend mit Sicherheit auch die ein oder andere Frage stellen, die ein bisschen allgemeiner sein wird. Und ja, bin gespannt.
So ist der Plan.
Genau. Und wie das Ganze klappt, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause. Bis dahin. Bis gleich.
Ja, wie eben angekündigt, haben wir ihn jetzt bei uns. Lukas Meister. Hallo Lukas.
Hallo, hallo.
Ja, und ich habe mir auch lange, lange überlegt, ob und wenn ja, mit welchem lustigen Wortspiel deinen Nachnamen betreffend
ich das hier bitte nicht, will. Christoph.
Das ist peinlich. Moment, das ist hier alles vorbereitet. Hab mich dann aber aus Ehrfurcht, und damit meine ich nicht die Hauptstadt von Thüringen, dagegen entschieden, sondern hab mich dafür entschieden, diesen Wortwitz über eine Stadt zu machen.
Sehr gut.
Ja.
Schön. Stark. Wie lange hast du dafür gebraucht?
Lang.
Ich hab's jetzt nicht verstanden.
Hörst du später nochmal an, oder wenn die Folge dann draußen ist, dann verstehst du es.
Okay. Ja, das Thema Wortwitz ist ja etwas, was sowohl deine Musik als aber auch dein Instagram-Auftritt durch jede Faser bewegt. Also ich finde, das ist wirklich bemerkenswert, wie witzig und vielseitig du da auch unterwegs bist und was du mit Worten anstellst. Und deswegen sind wir doppelt froh, dass du heute bei uns bist, weil du kannst mit Sicherheit uns was beibringen auf der Witzigkeit-Skala, das hat man eben schon gemerkt und beim Intro, und du machst tolle Musik und über die wollen wir heute auch hauptsächlich sprechen. Vielleicht kannst du zum Einstieg einfach mal kurz selbst vorstellen für die, die hier zuhören und das vielleicht noch nicht kennen.
Ja, ich bin Lukas Meister und ich bin gebürtig aus der Nähe von Freiburg. Bin dann seit einer Weile schon in Berlin ansässig und ja, lebe von meiner Musik seit 2014. Genau. Und ich mache deutschsprachige Sachen. Man könnte sagen Liedermacher oder Singer-Songwriter, je nachdem, was man bevorzugt. Spiele hauptsächlich Gitarre und singe dazu und manchmal spiele ich noch andere Instrumente oder nehme jemanden mit, der andere Instrumente spielt.
Gibt es eine Präferenz bei dir, Liedermacher?
Ich muss sagen, ich bin zwiegespalten. Eigentlich mein Hauptziel, ich habe sogar meine Abschlussarbeit an der Uni über das Thema, über den Begriff Liedermacher geschrieben und bin nicht weitergekommen. Es eröffnet immer so Schubladen halt, wo man dann drin verschwindet. Liedermacher verbinden viele Leute halt mit den oldschooligen Typen, so Reinhard May, Konstantin Becker und so weiter. Das habe ich nie gehört, obwohl ich es jetzt auch nicht schlimm finde, aber ich habe es nie gehört. Und Singer-Songwriter klingt halt schnell mal nach traurig und englischsprachig, was auch nicht zutrifft. Deshalb ist das Ziel Musiker. Einfach, dass es irgendwann sich so etabliert, dass die Leute meinen Namen hören und nicht mehr fragen, was macht er denn? So wie vielleicht wie bei Fanny van Dunnen oder so, der braucht auch nicht mehr sagen, ich bin Liedermacher, das weiß jeder. Also ich weiß jetzt
also
nicht,
so eine Marke wäre so dein Ziel.
Genau, das wäre eigentlich angenehm, weil ich es da nicht immer wieder auseinanderklamüsern muss, weil ich für mich eigentlich auch nicht so ganz, aber wahrscheinlich ist Liedermacher das Zutreffendste.
Ja, ich glaube, wir Deutsche brauchen auch immer so Schublade, ne? Rauf, rein, zu, okay, Liedermacher, alles
aufgeräumt.
Klar. Ja, ja, Quatsch, ne? Eigentlich kommt es ja auf die Musik und die Texte drauf an und dann, wie man das nennt, ist doch eigentlich total egal, ne? Also. Aber spannend, da hast du gerade eine Arbeit drüber geschrieben, ne? Du hast ja Musikwissenschaft studiert, ne?
Ja, das war am Anfang nur, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es gar nirgends hinführt und bin dann noch auf Germanistik und Italienisch umgeschwungen, was natürlich auch nirgendwo hinführt, aber es hat wenigstens ein bisschen mehr gebracht. Und letztlich, genau, das war dann die Abschlussarbeit in Germanistik. Da hatte ich einen Professor, der war etwas offen für solche Vorschläge, hatte auch mal Musikwissenschaft studiert und wusste, wie es ist. Und der hat mich das dann schreiben lassen.
Was ich super finde, ist, dass du sagst, du kannst von der Musik leben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich glaube, das ist auch hartes Brot, bis man so weit ist, oder?
Ja, ich tue es. Ob ich es kann, das frage ich mich selber oft. Das ist so eine Gratwanderung, gerade in den letzten 2 Jahren. Habe ich mich schon öfters gefragt, was das noch soll. Beziehungsweise habe auch mal was anderes zwischendurch noch gemacht, irgendwelche Jobs, die gerade mir vor die Füße fielen. Aber im Endeffekt war es mir immer wichtig, ja, auch für mein Selbstbild. Ich wusste immer, ich will das machen, ich will das als Beruf machen und genau, jetzt versuche ich das, solange es geht.
Ja, sehr cool. Und du hast die letzten 2 Jahre angesprochen, die eben schwierig waren, eben bedingt durch die Corona-Pandemie, gerade für euch Künstler und Künstlerinnen. Und in der Zeit ist das Album Lieder für vor, während und nach der Apokalypse entstanden, was halt auch vom Titel her genau in die Zeit passt. Und da wollen wir uns heute hauptsächlich mit beschäftigen. Ich nehme jetzt schon mal vorweg, ich fand das Album sehr, sehr schön, habe ich sehr gerne gehört und werden auch einige Lieder, glaube ich, in meine Heavy Rotation mit einfließen.
Ach, cool.
Ja, Christoph, Papa, wie fandet ihr das Album? Dass wir kurz einmal vorab holen und dann gehen wir in unsere genaue Besprechung Lied für Lied rein.
Ja, mich hat es auch wirklich an vielen Stellen auch begeistert. Also ich fand auch, und hat das auch nachdenklich gemacht, also sowohl inhaltlich und bei einigen Liedern, als auch der Titel an sich. Also du hast eben angesprochen, die letzten 2 Jahre sind dann natürlich so sinnbildlich für das Ganze. Seitdem, also du hast jetzt die Corona-Pandemie angesprochen, seitdem auch das Album ist im März erschienen, ist es ja nicht wirklich besser geworden. Also wir sind weiterhin während, nach und wahrscheinlich auch vor der Apokalypse auf eine Art. Und das macht irgendwie traurig und nachdenklich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber die Musik auf dem Album hat mir sehr gut gefallen.
Na, immerhin.
Ich kann mich da nur anschließen. 3 Hard Facts da dazu. Erster Hard Fact: Ich liebe es, wenn ich nichts übersetzen muss, wenn es Deutsch ist. Und wenn ich sogar verstehe, also es gibt ja deutsche Titel, wo ich dann wirklich 12-mal höre und denke, was sollen mir diese Worte sagen? 2. Fakt, dieser Wortwitz, den finde ich so genial. Ich habe so oft wirklich laut rauslachen müssen. Ne? Also, genial. Und der 3. Hard Fact, ey, wie kann man so Picking hinlegen? Ne? Wie kann man so Gitarre spielen? Ja. Das, ich bin gerade hin und weg. Also das ist genial. Also von daher super, super, super.
Dankeschön. Das freut mich.
Genau, willst du kurz was erzählen zur Entstehung des Albums? Hast du die Lieder alle am Stück geschrieben oder waren das Lieder, die so vielleicht teilweise schon länger irgendwie in deiner, keine Ahnung, Liederschublade lagen, die du dann für das Album mal wieder rausgekramt hast, oder war das alles was, wo du wirklich jetzt während der Corona-Zeit geschrieben hast?
Bis auf 2, glaube ich, 2 oder 3 Ausnahmen sind die Lieder alle in der Zeit entstanden. Der Titel, dass der nochmal so an Aktualität gewinnen würde, das war nicht abzusehen. Ich habe den vor einem Jahr schon festgelegt oder noch länger. Und das, wie war das? 2020 hatte ich noch relativ viele Konzerte im Januar und Februar, bevor dann der große Lockdown kam. Und dann war erstmal gar nichts. Also Schicht im Schacht, auch künstlerisch. Keiner wusste, wie es weitergeht, ob es weitergeht, was jetzt passiert. Und das hat mich erstmal lahmgelegt, kreativ gesehen. Das heißt, ich habe erstmal gar nichts geschrieben, habe mir zusätzlich noch ein bisschen Kopf gemacht und dachte, jetzt solltest du doch wenigstens die Zeit nutzen und dich einschließen und hier kreativ was machen und so. Aber es war nichts da, worüber ich hätte schreiben können, weil die Welt sich so verändert hatte irgendwie. Der erste Titel, der dann wieder ging, war Die Herrschaft der Delfine. Das hat den Bann gebrochen sozusagen, was ja so auch der Song, der am meisten mit der Pandemie direkt zu tun hat. Und ab da ging es dann wieder, es waren, glaube ich, 3-4 Monate komplette Schreibblockade, was mir echt auch ein bisschen Sorge gemacht hat. Und als es dann wieder geflutscht ist, ging das weiter, ja. Und ganz am Stück habe ich es jetzt nicht geschrieben, aber es ist schon ein chronologischer Abschnitt, der auf jeden Fall auf dem Album drauf ist. Das ist eigentlich bei mir immer so. Ich schreibe halt, bis ich das Gefühl habe, jetzt sind es genügend Lieder. Und dann nehme ich die auf und mache das Album und dann schreibe ich weiter. Also gehört schon zeitlich zusammen, ja.
Okay, okay. Spielst du alle
einhaken?
Oder genau, ja. Dann Christoph, mach du erst da.
Ja, ich habe nämlich die eine Frage, die ich eigentlich immer jedem Musiker oder jeder Musikerin stellt, die wir hier im Interview haben. Und die passt gleich an der Stelle ganz gut. Das ist nämlich die Frage, wenn du Musik schreibst oder wenn du eine kreative Phase hast, hörst du dann bewusst bestimmte Art von Musik, um dich vielleicht auch zu inspirieren oder um deine Musik zu beeinflussen, also ganz überspitzt formuliert, wenn du jetzt in der kreativen Phase nur Helene Fischer hören würdest, würde dein Album mehr nach Helene Fischer klingen und wenn du mehr Rammstein hören würdest, würde es mehr nach Rammstein klingen oder bist du da komplett losgelöst von dem, was du an Input hast während der Zeit?
Ich, das mit Helene Fischer wäre mal interessant, ne? Das habe ich noch gar nicht probiert, ob das klappt. Es ist, ich höre in den letzten Jahren erschreckend wenig Musik, entdecke auch relativ wenig Neues. Das ist einfach irgendwie, je mehr ich selber mich mit meinem Zeug beschäftige und dann haben wir noch zwei kleine Kinder zu Hause, irgendwie habe ich gerade, komme ich immer nicht so richtig dazu. Da gibt es ja auch diese, es gab irgendwann mal eine Studie, die besagte, dass man ab 30 sowieso nichts Neues mehr an sich ranlässt. Immer nur die alten Sachen nochmal. Ich finde es auch, muss man auch nicht alles glauben, was da erzählt wird. Es ist nicht so, dass ich das als Stimulus benutze. Ich merke, wenn ich auf Live-Konzerte gehe oder so, das ist viel stärker dann der Einfluss, aber die gab es ja nicht. Mhm. Und so ist es eigentlich, versuche ich das möglichst frei von, möglichst steril zu betreiben. Das ist einfach, es gibt eigentlich die Phase, in der ich am besten schreibe, ist, wenn ich vormittags mal alleine in der Wohnung bin, mache mir einen Kaffee, setze mich aufs Sofa mit der Gitarre und habe dann so meine Musen, zwei Musenstunden und dann ist manchmal ein Song fertig, wenn es gut läuft. Das ist so meine Schreibpraxis.
Das ist spannend, wie da doch jeder irgendwie anders unterwegs ist und anders tickt. Sepp, ich glaube, du wolltest was wegen den Instrumenten
fragen. Genau, richtig. Weil auf dem Album sind ja auch viele Streicher zum Beispiel und so unterwegs. Mhm. Oder Mundharmonika auch. Spielst du alles selber ein oder hast du da dann zum Beispiel irgendwie so ein Streicherquartett, sage ich jetzt mal, was du dann gebucht hast für zum Einspielen oder wie läuft das ab?
Nein, die Technik macht ja einiges möglich.
Okay.
Das heißt, das ist eigentlich, sind das nur zwei Menschen, die Streicher gespielt haben. Ich selber spiele ja hauptsächlich Gitarre, das heißt, ich habe die Akustikgitarren und die E-Gitarren alle selber eingespielt, bis auf eine Ausnahme, da hat ein Freund aus Augsburg eine E-Gitarre eingespielt, weil ich wusste, das ist so perfekt sein Steckenpferd. Die anderen Sachen hat hier mein Freund Matthias Kasparek aus Berlin, der ist eigentlich Kontrabassist sozusagen in meiner Band, wenn man so will, und der hat Kontrabass gespielt, gezupft und gestrichen. Und die Geigen und Bratschen, Geigen schon, aber keine Bratschen, glaube ich, sondern Violinen und Viola oder so, schon wieder vergessen. Das war eine Dame aus Paris, die sitzt dort in ihrem Studio und ich schicke der sozusagen dann die MIDI-Spuren, was ich mir vorstelle. Und die spielt das dann zweistimmig, dreistimmig und schickt mir das rüber. Das ist also sehr pandemietauglich sozusagen.
Das stimmt.
Remote-Arbeiten. Und das haben wir mit vielen Instrumenten so gemacht. Also auch Matthias hat teilweise in seinem Studio in Brandenburg Sachen aufgenommen, mir rübergeschickt. Ich habe das bei mir zusammengebaut, habe es dann weitergeschickt. Dann kam in Augsburg die Gitarre dazu, dann kam in Paris eben die Streicher und dann hat Matthias wieder nochmal mit dem Cello drüber gestrichen, weil das hat er zufällig auch noch zu Hause. Und so die Posaune aus Italien und so weiter.
Sehr cool, wie sich so ein Lied oder ein Album dann so aus verschiedenen Stücken zusammensetzt. Sehr spannend.
Ich glaube, das hört man auch, ne? Da ist so dieser besondere Flair drin. Ne? Ja. Wie ist es dann bei Live-Auftritten? Da hast du so eine Band um dich rum?
Nee, ich bin eigentlich meistens, entweder bin ich alleine oder eben im Duo mit Matthias Kasparek, der dann Kontrabass und manchmal noch ein Keyboard spielt. Da können wir dann abwechseln. Klavier spiele ich ja auch bei manchen Songs. Aber da geht's. Ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwann davon verabschiedet, von dieser sturen Vorgabe, die ich mir mal gemacht hatte, dass das Album so ähnlich klingen soll wie meine Live-Auftritte. und habe dann einfach beschlossen, nee, ich tobe mich aus, wie ich Bock habe. Ich mache das, was ich gut finde auf der Platte. Und live kann ich die Sachen, transportiere ich die Texte einfach anders. Also mit Anmoderationen, die hat man dann wieder auf der CD nicht. Und die sind auch teilweise sehr ausschweifend dann. Und das ist einfach eine andere Sache. Das muss nicht ähnlich sein oder gleich oder so. Deswegen fühle ich mich da frei.
Also das Live praktisch ein Wiederentdecke von dir, wenn man dich live sieht, ist das immer ein Überraschungspaket sozusagen.
Genau.
Na gut, okay. Das reizt uns doch an, oder Jungs?
Definitiv. Also wenn du mal in der Nähe hier irgendwo bist, dann kommen wir definitiv vorbei.
So. Nach Berlin kommt man ganz schnell, habe ich gehört.
Ja, stimmt. Ja, das geht auch. Ja.
Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ins Album ein.
Jetzt in Medias Res, wie das heißt.
Hallo. Und zwar mit hallo. Song Nummer 1, das letzte Stück. Und ich habe immer, wenn ich so Musik höre, wenn ich die Album höre, gerne so Bilder irgendwie im Kopf. Und da hatte ich so ein Schlendern durch eine dunkle, regnerische Nacht irgendwie im Kopf. So die Musik dahinter, man schlendert durch so eine Stadt irgendwie. Das kam so bei mir auf, aber nicht irgendwie angsteinflößend, sondern eine schöne Wohlfühlatmosphäre. An so einem schönen Sommerabend, würde ich sagen, schlendert man bei der Musik durch eine Stadt. Das war so das Bild, was sich bei mir aufgetan hat. Ich weiß nicht, ob noch jemand so Bilder gesehen hat vielleicht.
Ne, so wie du nicht. Also das ist schon einmalig. Ne? Deine Bilder sind schon echt immer großes Kino. Ne? Aber ich kann es nachvollziehen. Ne? Also ich fühle das auch.
Ja, es hat so eine Melancholie und irgendwie so eine, ja, ich habe es hier mit Grandezza formuliert. Also es hat irgendwie sowas, fast schon so Chanson-artig auch am Anfang. Das war so mein Gefühl dabei. Trägt auch so eine angenehme Traurigkeit in sich direkt zum Beginn. Ich meine, das erste Stück, das letzte Stück zu nennen, hat ja auch schon gewisses Augenzwinkern.
Ja. Es wäre ein bisschen vorhersehbar gewesen, das hinten hinzumachen. Ne?
Ja, genau. Ja, das passt dann irgendwie auch nicht. Ne? Also ich habe nach der Biografie so, ich kannte dich vorher nicht, bin ich ehrlich, und ich hätte ausschließlich Gitarrenmusik erwartet und war erstmal hoch. Da war so dieses typische Liedermacher, ja klar, okay, dann kommt Reinhard May. Und,
genau.
Aber da war ich positiv, sehr positiv überrascht. Ich finde eine tolle Instrumentierung, die der Fokus auf Stimme und Text legt. Also man wird nicht zu stark von der Musik abgelenkt, sondern es ist genug Freiraum, um Stimme und Text gut wahrzunehmen. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, an wen richtet sich das Lied? Ne? Also das war mir nicht so...
Ja, ich weiß es selber gar nicht so genau. Ich müsste es mir nochmal anhören. Das ist gut. Es gibt ja manche Sachen, da habe ich selber eine ganz klare Vorstellung, wer da zu wem singt. Und dann kann es aber trotzdem sein, die Leute hören da was völlig anderes. Deswegen.
Okay, aber das ist ja schön,
vielleicht gar nicht so eindeutig beantworten.
Okay, dann darf ich mal das aussuchen. Das ist doch schon mal super.
Ja, klar.
Lied Nummer 2, das Ende. Auch wieder ein Lied, was auch ans Ende des Albums gut passen würde.
Stimmt, ja.
Da habe ich jetzt die erste Assoziation, hat Christoph vorhin ja schon mal, ich weiß nicht, war es im Vorgespräch, glaube ich, dass wir auch immer mal so Vergleiche anbringen. Und da höre ich so ein bisschen Gisbert zu Knyphausen raus. Ich weiß nicht, ist das auch so in deiner Wahrnehmung, dass du da in die gleiche Schiene reingehst? Oder ist es ein Vergleich, den du sagst, lieber nicht?
Finde ich, also ich kenne nicht wahnsinnig viel von ihm, das, was ich kenne, finde ich total gut. Also kann ich sehr gut mit leben. Es war nicht so, dass ich überlegt habe, dieses Lied soll klingen wie Gisbert.
Nee, klar.
Das hat man ja auch manchmal. Also ob es dann klappt, ist die andere Frage.
Nee, aber es war auf jeden Fall ein positiver Vergleich, den ich daraus
gehört
habe, so noch dazu.
Immer her damit, ja.
Genau. Und ich habe auch nochmal aufgeschrieben, wenn das Ende mal da ist, dann will ich auf jeden Fall dieses Lied dabei hören, weil das auch wieder, genau schon wie das erste, es macht so ein wahnsinnig gutes Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht, was es ist in der Musik, eigentlich fast bei allen Liedern, aber es macht einen irgendwie innerlich ruhig und zufrieden irgendwie. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
Oh, schön. Ja, dann hoffen wir, dass du Datenvolumen hast, wenn das Ende da ist.
Ja, das passt ein bisschen. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn das Ende so beschwingt und nett klingt, habe ich keine Bedenken mehr. Also kann es dann kommen, ist alles gut.
Der war ja auch so ein bisschen der Grundgedanke beim Album. Dass schon Leute, die kamen nach dem Konzert und haben gemeint, hey, das war überhaupt nicht apokalyptisch. Und haben gesagt, nee, es heißt ja auch nicht apokalyptische Lieder, sondern Lieder für vor, während und nach der Apokalypse. Das ist ja was anderes. Die Apokalypse wird schon unangenehm genug werden. Manchmal überhaupt keine Sorgen.
Da braucht man keine schlechte Musik machen.
Nee, eben, das ist doch, wir brauchen da Besänftigung.
Aber die Art von Musik hatte ich erwartet. Da war ich jetzt wieder zufrieden. Da habe ich gesagt, ja, okay, jetzt bin ich wieder dabei. Ne? Lieder machen. Nee, Quatsch. Also richtig gut. Ich finde, Expertinnen hast du sehr gut gegendert. Sehr gut.
Dankeschön.
Ja. War sehr gut rausgearbeitet. und ein super pfiffiges Solo bei 2 Minuten 10. Sehr schön. Und tolles Solo bei 2:10. Also, ja. Das Ende war gut.
Ja, sehr schön. Christoph, hast du auch noch was dazu zu sagen? Oder bist du wieder rausgeflogen?
Oder sind wir wieder rausgefallen?
Ja. Nee, ich bin da. also es hat hier an der Stelle, finde ich, eine recht weit offene, das ist später an einer anderen Stelle auch nochmal ganz anders, weit offene Text-Musik-Schere. Also während die Musik irgendwie so was Lockeres, Beschwingtes auch auf eine Art hat, ist der Text dann doch wieder ein bisschen düsterer auch auf eine Art. Und ja, das finde ich auch spannend einfach, also diese Unterscheidung zwischen Text und Musik, die dann aber trotzdem ein passendes und stimmiges Gesamtbild geben, finde ich gut.
Schön, schön.
Jetzt geht's weiter mit einem etwas weit hergeholteren Vergleich bei Lied Nummer 3, die Entzauberung der Welt, weil da fand ich, klang die Gitarre am Anfang wie Flogging Molly. Das war was ganz anderes jetzt. ist auch nicht die einzige Stelle auf dem Album, wo ich so ein bisschen was Papphaftes hat. Also ich könnte mir das Lied gerade auch am Anfang gut in einem Pub vorstellen, vor einem Publikum, was da fröhlich beschwingt mit dabei ist. Und am Ende von dem Song, um bei den Vergleichen zu bleiben, höre ich dann mit der sonoren, kernigen, knochigen Stimme und den Bläsern im Hintergrund, erinnert mich ein bisschen an die Broilers.
Also das ist das geht auch klar.
Ja, okay, gut. Da bin ich froh, dass es da passt. Aber auch wieder ein gutes Lied.
Zwischen Kaviar und Ei, sind das so für dich zwei Welten, die...
Nee, das gehört zusammen. Ich... es ist in der zweiten Strophe zum Sektempfang, ne? Wenn man so ein bisschen oldschoolige, angestaubte Sektempfänge macht. Weil ja, ich das Gefühl habe, es gibt viele Leute, die würden gerne zurückkriechen in die 80er oder in die 60er, als die Welt noch in Ordnung war, als es noch Indianer gab und man sich noch keine Sorgen machen musste um Emissionen oder so. Natürlich war da auch nicht alles besser, wenn man zum Beispiel eine Frau war oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber genau, das sollte da so ein bisschen eine Anspielung sein.
Ah ja.
Ich konnte mir, weil Christopher hat ja gesagt, er kann sich das Lied gut in einem Pub oder so vorstellen. Ich finde, das ist so das erste richtig tanzbare Lied, mehr oder weniger, auf dem Album. Und ich sehe das auf einem Festival mittags irgendwie. Ist es was, wo du auch mal schon gemacht hast oder Lust drauf hast, mal auf Festivals irgendwie aufzutreten?
Ich hatte diesen Sommer 2 Festivals. Mache ich total gerne. Es ist nur, sagen wir mal, die restlichen Songs sind ja eher weniger Festival. Es muss natürlich ein genregerechtes Festival-Booking sein. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht bei Rock am Ring auf der Mainstage gebucht werden. Damit rechne ich zumindest nicht die nächsten 2 Jahre. Aber immer gerne, ja. Es hat sich auch viel nach draußen verlagert jetzt durch Corona. Gibt ja total viel.
Ich hätte
ja
so eine Idee, ne?
Ja, genau. Maifelder, wie nämlich hier in Mannheim ist.
Da wird es so super dazu passen.
Ja, gerne. Ja.
Dann müssen wir mal dem Veranstalter schreiben, dich mal empfehlen. Sehr weil gerne. Das ist, da würdest du wirklich perfekt hinpassen. Die haben so eine kleinere Bühne draußen, dann haben sie noch ein großes Zelt und dann haben sie noch mal so Parcours d'Amour, heißt es. Das ist in einem Reitstadion quasi, wo dann die Leute sitzen und ich glaube, da wird deine Musik, dieses Beruhigende, wird da perfekt hinpassen. Also vielleicht schreiben wir dem guten Mann mal.
Sehr gerne.
Dich nicht da anfragen will. Das würde nämlich ein perfektes Match, sage ich mal.
Dann bist du dir auch nicht so weit fahren. Halt.
Ja, richtig.
dann immer gerne.
Ist der einzige Grund. Ne? Nee, Quatsch. Also du würdest schon wirklich super reinpassen, weil genau so Musik läuft da im Parcours d'Amour. Und das machen wir echt mal. Ne? Klar. Ja. Da hört zwar nicht auf uns, aber vielleicht doch.
Genau, vielleicht kommt er ja dann auf Ideen. So, ja, Lied Nummer 4, das Mondlied. Und da habe ich direkt am Anfang gedacht, wie gut haben es deine Kinder, wenn du den Schlaflieder vorsingst? Das hat mich irgendwie auch wieder so, keine Ahnung, in so eine Ruhephase reingebracht. Und können deine Kinder sehr gut, oder singst du deinen Kindern vor fürs Schlafen gehen? Mit Gitarre vielleicht sogar?
phasenweise, eher mit Klavier oder ohne alles. Also das Lied habe ich wirklich so geschrieben, jeden Abend irgendwie so vor mich hingesungen und dann irgendwann kamen die Strophen raus dabei. Da war der Größere gerade irgendwie 2 oder so, also konnte noch gut mit Musik einschlafen. Im Moment hört er lieber irgendwie Paw Patrol oder so ein Quatsch. Und das Lied an sich, sobald es fertig war, hat es nicht mehr funktioniert als Schlaflied.
Ja.
Deshalb ist es jetzt, sage ich immer, muss es leider ein Trinklied werden.
Die anderen beiden, habt ihr nichts zu dem Lied zu sagen? Dann gehen wir weiter zum meiner Meinung nach Highlight-Lied des Albums, Die Herrschaft der Delfine. Weil was ist das für eine tolle Idee? Also zum einen auf die Idee zu kommen, überhaupt darüber nachzudenken, welche
Stopp, Tierart. Ich hatte ein technisches Problem, sorry.
Ach so, okay,
ich habe eben gerade, ich konnte mich nicht entmuten, also okay. Tut mir leid.
Dann natürlich
nochmal zurück. Es geht mir zu schnell. Also ich habe bei Mondlied, war für mich die Frage, schläfst du gut bei Vollmond?
Puh.
Es gibt ja Leute, die da Probleme haben oder so. Also,
ist nicht verifiziert. Nicht
bewusst.
Also, okay. Wenn ich jetzt Zeit habe zum Schlafen, dann nutze ich die meistens auch zum Schlafen.
Ja, mit 2 kleinen Kindern, das ist auch so eine Sache, ne? Da muss man hergucken. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, dieses Lamoyant, also das ist ja ein Wort, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört gehabt. Fand ich total spannend. Ich muss erstmal wieder, was? Schön, dass da. Also ja, du magst auch so Wortspiele tatsächlich und auch noch Dinge, die man so eigentlich gar nicht mehr im Sprachgebrauch hat. Ne?
Na stimmt, ich weiß gar nicht, ob das in meinem aktiven Wortschatz vorher drin war.
Da hatte ich beim zweiten Lied bei das Ende auch Instagrammabler, fand ich auch schön. Das Instagrammable wahrscheinlich, das Englische schön eingedeutscht. Hat man so vorher, glaube ich, auch noch nirgends gehört, außer bei dem Lied. Fand ich auch ganz toll.
Schön, schön.
So, jetzt
aber jetzt kann man
die Herrschaft der Delfine, genau. Was eine tolle Idee, darüber überhaupt nachzudenken, wer denn als nächstes die Welt, ich sage es mal mehr oder weniger, beherrscht, sofern es noch eine Welt gibt irgendwann. Und dann auf Delfine zu kommen, finde ich wirklich super schön. Die Geschichte, dass sich 2 Aale treffen, darüber sprechen. Auch wieder ganz großes Lob für den Text, für die Ideen. So, ich finde es sehr, sehr schön anhörbar.
Kann ich nur, also das ist was, wo, das habe ich dann echt mehrfach hintereinander, also weil das muss man ja erstmal verdauen, ne? So. Aber die Idee, die da dahinter stecke und diese Bilder, die da gezeichnet werden, also wirklich das ins Reich der Delfine rüber zu holen oder in der Meerestiere-Geschichte, das fand ich richtig gut. Ne?
Wie kamst du auf die Idee? Warst du einfach da gesessen und hast gedacht, komm, ich schreibe jetzt mal ein Lied? Oder hattest du schon immer das Gefühl, dass die Delfine irgendwann an die Macht kommen?
Ja, gute Frage. Das war auch so eine Vormittagssituation. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich drauf kam, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, die erschienen mir nur als passendes Beispiel, weil Delfine ja ein sehr gutes Image haben, wie sie ja auch in dem Lied beschrieben wird. Also sie sind ja nette Tiere und können alles Mögliche tun, sind sehr schlau. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, sind es halt richtige fiese Schweine eigentlich. Also die Forschung hat da ganz unangenehme Dinge über die rausgefunden. Und das ist eben das der doppelte Boden bei dem Song vielleicht, wie das eben so ist mit so Heilsbringern. Das wirkt immer, als würde alles viel, viel besser werden, aber es wird nur anders schlimm. Und ich glaube, so ist es wahrscheinlich. Die einzig wahrscheinlich wirklich intelligenten Meeresbewohner, die kommen ja gar nicht vor, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, die Oktopoden sollen angeblich so intelligent sein, dass sie uns schon längst überflügelt hätten, wenn sie nicht so wenig Bock auf soziale Interaktion und voneinander lernen hätten. Und vielleicht steckt darin gerade die größte Klugheit.
Ja, das stimmt.
Ja, ich habe auch gerade gedacht. Vielleicht wird uns manchmal ein bisschen weniger soziale Interaktion auch gut tun.
Ja, ein bisschen Reflexion. Okay, ich habe es verstanden.
Ne? Ich wollte jetzt hier nicht losreden. Nicht mehr.
Aber die Herrschaft der Oktopoden kann man auch nicht so gut singen wie die Herrschaft der Delfine. Quatsch, genau. Deswegen war das klar, dass das über die Delfine gehen muss.
Meine Lieblingstextteile hier ist, sie schwimmen in die Ferne und benutzen doch Sonar.
Oh, danke, dass du das bemerkt hast.
Das habe ich erwartet.
Schön. Ich singe das immer und keiner verzieht eine Miene. Und ich denke, habt ihr das verstanden? Denn ich habe mir voll Mühe gegeben. Habe mich so gefreut, als mir das eingefallen ist. Hallo.
Ja, das ist aber richtig. Also bei mir steht es auf dem Zettel, genau wie Genial Aal. Ne? Also das ist auch sowas. Genau.
Das ist mir tatsächlich erst beim Aufnehmen aufgefallen, dass man das
macht. Okay. Muss man dann unterbrechen an der Stelle, weil wenn man es merkt, kommt es nicht mehr so raus?
Nein, ich habe sowieso, ich hatte davor 40 Takes gemacht, ich habe da einfach nochmal 40 Takes gemacht. Das war überhaupt kein Problem. Okay.
Aber ist echt, das ist ein Highlight, ne? Absolut.
Kommen wir zum Lied Nummer 6, Grau und Weiß. Und da kommt das erste Mal, finde ich, so eine bisschen dramatischere Stimmung in das Album rein. So von der musikalischen Stimmung her. Dann die zweite Stimme, die da gesungen wird von der Frau. Ich weiß nicht genau, wer es war, aber finde ich sehr, sehr schön. Und dann ab 3 Minuten 40, da spielt die Gitarre so ein, ich sage jetzt mal Gedudel rein, aber halt so wie so eine Art Solo, das aber so schön herumwabert. Und das finde ich auch super gelungen. Also musikalisch auch wieder ein ganz tolles Lied.
Danke. Es hat am Anfang, finde ich, das ist so, also für mich auch, als ich bin ja nur der Unmusikalischste hier von den drei bei uns. Für Stimmt. mich hat es sowas. Ja, danke. Es klingt so ein bisschen schief. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Moll-Tonalität ist. Keine Ahnung. Mhm.
Jetzt hau da einer raus, Christoph.
stimmt alles, ja.
Das klingt jetzt am Anfang für mich auch so ein bisschen Max Rabe-haft. Also für mich hat es, du bist natürlich anders auch von deinem Stil, wie du singst, aber von der Musikalität her erinnert mich irgendwie an Max Rabe, aber auf eine schöne Art.
Ich finde Max Rabe super.
Ja.
Ja, wer nicht, oder? Also ich finde, Max Rabe ist irgendwas ganz Besonderes.
Ja.
Das stimmt, ja. Also ich finde ein schönes, beschwingendes Stück. Das Alpern am Wegesrand im Text, das finde ich auch, da bin ich ein bisschen hängen geblieben.
Ganz so, ist so, auch ein langes Teil, wenn Alpern da so ein Wegesrand rumliegt.
Ja, genau.
Kann man auch mal hängen bleiben.
Also die Situation, die habe ich mir dann gerade vorgestellt. Ne? Aber ja, also sehr schön. Tante halbwegs erträglicher Tag. Also. Okay. Da habe ich mir gefragt, entsteht erst die Musik oder erst der Text?
Da ist es unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Also ich mag es am liebsten beides zusammen, aber es gibt schon auch Songs, wo eine Textzeile zuerst da ist oder so. Relativ selten, dass ich ein komplettes Gedicht schreibe und dann das vertone am Schluss. Aber ich glaube, so in die Richtung ging das bei dem. Das war eher so. Da war der Text und da haben sich dann aber aus der Metrik, aus dem Rhythmus von diesen, das hat ja so ein geschriebener Text, hat ja immer schon ein bestimmtes Grundgefühl, wo man jetzt gar nicht mehr hundertprozentig alles ändern kann danach, was die Musik angeht. Das war, glaube ich, schon ungefähr so, dass das dann sehr schnell sich ergeben hat aus dem Text, die Musik.
Dann eine wichtige Frage bei dem Lied, heißt es jetzt 7:15 oder 7:45?
Ja, das ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Ich war aber bisher nur in Regionen, wo sie gesagt haben, natürlich 7:45.
Ja, genau. So würden wir auch sagen hier, genau. Das ist die richtige Antwort.
Ich habe mich als Kind immer gefragt, ob meine Eltern das nur diese Art, das zu sagen, benutzen, damit es später klingt und nicht schneller ins Bett muss.
Das ist natürlich auch
7:45 klingt natürlich viel später als 7:45.
Das ist richtig.
Also viel schochierender, ne? Es ist schon 7:45.
Okay. Ja. So habe ich es noch nie gesehen, ja. Das ist eine gute Idee. Muss man mal so benutzen, wenn man mal mit anderen Leuten was bespricht, sagt man, es ist doch erst, ne?
Genau.
Guter Punkt.
Also ich finde es gut, dass drei gute Worte am Abend reichen für einen halbwegs erträglichen Tag. Also das ist schon mal eine Botschaft, die kann man mitnehmen.
Das müssen halt die Richtigen sein wahrscheinlich, ne?
Ja, na klar. Mir würde drei einfallen, die wären nicht gut, ne? Aber egal.
Ist
bei 1,57 gibt es diese Strophe mit dem Akkordeon, da ist man so das Akkordeonorchester und meine zwei Jungs,
die das ist Jahre her,
Akkordeon spielen
muss. Da waren wir maximal 7 oder so.
Ja,
und dann haben wir damit aufgehört. Aber
das hat mich sofort erinnert ans Akkordeonorchester, ne?
Ja, und das hat auch so vielleicht, Papa, du hattest ja gedacht, dass der Lukas aus Hamburg kommt und vielleicht war es wegen dem Lied, weil das ja irgendwie so ein hamburgisches Hafengeschwinge so dabei hat, oder?
Nee, das war einfach Das war einfach altersbedingt. irgendwie habe ich einfach, was weiß ich. Bilder, zum Schluss sehe ich da so ein Dorffeuerwehrfest mit 50 Leuten, ne? Also so 50 Seelendorf und da ist jetzt richtig Party, ne? Das war so mein Bild, um das vom Sebastian mal aufzugreifen.
Genau, und ich hatte da so eine finale Musical-Szene irgendwie im Kopf, auch wo so alle dann nochmal auf der Bühne sind, alle schwingen so und singen das Lied mit. Und
der
ich
Schöne
hatte,
und die Biest, oder wie?
Von dem Lied hatte ich heute den ganzen Tag noch einen Ohrwurm von dem letzten Part, wo eben da alles zusammen nochmal kommt. Das ist mir heute sehr im Kopf geblieben.
Sind übrigens auch nur zwei MusikerInnen, die das.
Das ist echt geil, dass man das so machen kann. Ja.
Ist das ein Lied, wo du vielleicht auch schon während du es machst, an die Live-Momente denkst? Weil das ist für mich auch so ein Lied, was live gut funktionieren kann. Da ist auch so ein, ich nenne es jetzt mal Mitsing-Teil mit einem La-La-La dabei, was auch live, denke ich, ganz gut funktionieren kann. Hat für mich dann auch wieder so ein bisschen so was Pub-artiges und kann mir da auch gut vorstellen, wie da ein Publikum ja zu dem Lied irgendwie mitschwingt.
Das ist eine gute Idee, das muss ich mal ausprobieren, ob die das mitsingen können. manchmal habe ich so ein Live-Gefühl beim Schreiben, bei dem weiß ich es gar nicht mehr genau, muss ich sagen.
Dann gucken wir doch mal weiter nach Nevada. Ein sehr country-eskes Lied, würde ich sagen. Und wenn man das Lied auf Spotify anschaut, dann ist da ein ganz lustiges Bild, wie du einen Hut auf hast und dann, ich glaube, du ziehst die Augenbrauen hoch und runter und dann wackelt der Hut so dabei. Wer kam auf die Idee?
Das sind ja diese Canvas-Bilder, die man da so einpflegen kann über die Spotify Artist-App. Und ich muss zugeben, ich habe einfach meinen Bildspeicher durchforstet, was passen könnte.
Und ich finde, es passt perfekt.
Das Bild war auch wirklich von einem Tag, wo wir zu einem Gartenkonzert gefahren sind, durch das wilde, sommerliche, verbrannte Brandenburg durch. Ja.
Ja, sehr cool. Nämlich, es ist mir heute Mittag aufgefallen, als ich nochmal geguckt habe, habe ich gedacht, oh, da muss ich mal fragen, wie es dazu kam.
Wie sehr magst du Country-Musik?
Ich habe wenig Erfahrung damit. Deshalb schwer zu sagen. Johnny Cash ist ja wahrscheinlich Country, oder? Würde man so
durchgehen lassen. Ja, würde ich so sagen.
Da fand ich, weil ich den Film so gerne mochte damals, Walk the Line, und da den Soundtrack auch gerne gehört habe, deshalb habe ich angefangen, da mal ab und zu in Johnny Cash Originalaufnahmen reinzuhören, fand die aber viel zu überfrachtet mit irgendwelchen, also viel zu schnulzig, schmalzig, überinstrumentiert, war mir das irgendwie zu viel. Dann habe ich es wieder sein gelassen. Also so ein bisschen, ein paar Songs kenne ich wenn ich sie höre, kenne ich das, weil mein Vater die manchmal im Keller früher auf dem Keyboard geschmettert hat mit diesem Vibrato-Hebel. Aber eigentlich, die Musik existiert fernab von meinem Horizont, würde ich sagen.
Jetzt mal kurz so eingehackt, was hörst du sonst für Musik, wenn du Zeit zum Musik hören hast?
Ich höre gerne, das ändert sich auch natürlich. Seit ich selber deutschsprachig schreibe, höre ich verstärkt deutschsprachige Sachen. Ich mag super gerne William Fitzsimmons.
Oh, das ist mein absoluter Lieblingskünstler.
Ja, den höre ich seit der Examensphase. Ich habe es beim Lernen gehört. Oh, und
perfekt.
Meine Kinder kriegen es manchmal zum Einschlafen, mache ich es manchmal an oder so.
Das funktioniert auch.
Ich habe es noch nicht geschafft, das tot zu hören. Das
bei
ist
mir
krass.
Jedes Jahr immer auf Nummer 1 der meistgehörten Künstler auf Spotify. Also da
schon eine Grußbotschaft hier im Podcast.
Genau. Da haben wir, habe ich ihn mal angefragt, ob er uns nicht, weil wir dann über sein neues Album gesprochen hatten, und dann hat er das quasi angekündigt für uns. Das war sehr cool, ne? Aber wunderbar. Da habe ich ehrlich gesagt auch dran gedacht, bei deinem Gitarrenspiel ist ein bisschen in die Richtung William Fitzsimmons, würde ich sagen, das ganze Picking und so, oder?
Also, gerne. Ne? Ja.
Zu Nevada vielleicht noch, da geht es ja auch so ein bisschen um, Fernweh ist der falsche Begriff, ja eher so ein Nahweh von Berlin nach Brandenburg. Was ist denn so für dich als Neu-Berliner und auch auf Instagram, ja, dokumentierst du ja auch so ein bisschen deine Ein-Berlinerung nach und nach. Was sind so Dinge, die du in Berlin vermisst, auch vielleicht an der Heimat und umgekehrt, wenn du aus Berlin raus bist, was vermisst du an Berlin?
An also an Berlin vermisse ich, wenn ich nicht da bin, dass es irgendwie, ich habe da halt so meine Alltagslandkarte, wo ich mich, wo ich alles sozusagen in so sehr greifbarer Nähe habe, was ich brauche im Leben. Ob das jetzt ist, dass ich mich mit jemandem auf einen Kaffee treffe oder auf ein Bier oder in einen Park oder ins Schwimmbad oder einkaufen oder mal irgendwo oder mein Büro, mein Proberaum, es ist alles so sehr erreichbar, alles sehr nah zusammen. Ich brauche kein Auto, habe nicht das Gefühl, mit dem Fahrrad abgehängt zu sein oder sowas. Und wenn ich in Berlin bin, fehlt mir manchmal einfach so die Ruhe und die Weite. Wobei man jetzt in der Rheinebene, wo ich aufgewachsen bin, da hat man ja auch nicht die grenzenlose Weite, weil da hast du irgendwie auf der einen Seite die Vogesen, auf der anderen den Schwarzwald. Und da ist natürlich Brandenburg sehr schön an der Stelle, weil es einfach nur flach ist. Man kann quasi ins Endlose gucken. Das mag ich auch ganz gerne.
Gut, dann geht's weiter mit dem 9. Lied auf dem Album, Loretto. War für mich das Lied, was auf dem Album somit am wenigsten greifbar war. Also ich fand es nicht schlecht an sich, aber ich fand es irgendwie schwer greifbar. Also da bei den anderen Liedern gab es schon auch immer so Bilder, die sich dann aufgetan haben. Weiß nicht, wie es den anderen beiden ging. Ansonsten dürftest du gerne da noch ein paar Worte dazu sagen, um das vielleicht mir zu erklären. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal höre, kann ich es besser greifen und besser verstehen.
Ja, bei mir war es ähnlich schwierig so. Ich fand es halt auch einfach wieder, ich habe es sehr gerne gehört, weil es eben auch wieder so diese ruhige, entspannte, und da habe ich auch im Hinten dran nochmal Schlaflieder, weil wenn ich dich nicht schon auf die Schlaflieder angesprochen hätte, hätte ich dich hier nochmal auf die Schlaflieder angesprochen, weil es eben wieder so ein schönes, ruhiges, entspanntes Lied ist und wo man einfach gerne zuhört so.
Smooth, aber eingängig steht bei mir auf dem Zettel. Und ich hänge gleich noch eine Frage dran. Schreibst du auch Texte für andere Künstler? Weil das wäre ein Titel für Clüso gewesen. Also, so.
Den kenne ich gar nicht persönlich. Ich schreibe manchmal für andere. Also zum Beispiel habe ich bei Sarah Leschs, jetzt muss ich überlegen, wie viele sie seither gemacht hat. Beim vorletzten Album habe ich relativ bei ein paar Songs mitgeschrieben. Aber so, ja, so richtig viel nicht. Ich könnte es mir immer gut vorstellen, aber man fragt mich nicht so oft. Und ja, ist natürlich auch immer, wenn man jetzt einen ganzen Song sozusagen herschenken wollte, würde das mich auch viel Überwindung kosten.
Weil es ist ja, das glaube ich, das ist ja doch so, Dings, man verbindet ja was mit, genau. Es ist ja ganz viel vom eigenen, was man da zu Papier bringt, stelle ich mir vor. Ne? Ja.
Und ich mag das eben, auch wenn ich gerade ein Album mache, dass es, weil viele Sachen so vor Konkretheit strotzen, so wie jetzt die Delfine und ein paar andere Sachen, da ist es ja sehr, da liegt die Bedeutung klar und offen und jeder kann sie nehmen. Das passt ja auch dann vielleicht. Und dann mag ich das, finde ich es relativ erfrischend, da ich dann irgendwie noch was reinpacke, was so ein bisschen dahin schwebt und keiner weiß, was es soll. In dem Fall war der Ausgangspunkt, dass ich mal ein Date hatte auf dem Loretto-Berg in Freiburg, war es, glaube ich. Das war aber auch der Titel. Und wir haben da uns getroffen zum Sterne gucken. Und als die Dame ihren Schuh wieder angezogen hat, anschließend war da eine Schnecke drin. Die Schnecke hat das nicht gut verkraftet. Aber es war es war eine bleibende Erinnerung für uns alle.
Das glaube ich. Cool.
Sehr schön. Außer für die Schnecke.
Ja, die wahrscheinlich. Ne? Ich habe sie nicht mehr gefragt dann.
Ja, okay. Wäre schon dann nicht so auskunftsfreudig gewesen in dem Moment. So, Selbstgespräch. Also da ist mir es nochmal ganz bewusst, dieses Thema Pickings. Also ich liebe das echt. Wie oft bei der Aufnahme sitze die beim ersten Mal oder gab es da Wiederholungen?
Unterschiedlich, also bei dem Jahr waren es gar nicht so arg viele Takes, glaube ich. Aber das ist auch schwer zu sagen, weil ich jetzt bei dem Album auch ganz viel alleine gemacht habe und das ist halt eine völlig andere Situation, als wenn du da noch einen Toningenieur sitzen hast, der sagt, der Take war gut, den nehmen wir, mach zur Sicherheit noch einen. Ist ja psychologisch eine andere Geschichte.
Ja, klar.
Hier hatte ich jetzt, musste ich mich erstmal reinfuchsen. Ich wollte halt Geld sparen wegen Corona, weil ich wenig verdient hatte. Wollte ich die Kosten niedrig halten. Habe mir Mikrofone gekauft, musste dann erstmal lernen, wie stelle ich die hin und was muss ich beachten, wenn da hinten, oh je, da hinten im Raum steht eine Trommel. Das kann ich 40 Takes löschen, weil die mitgeschwungen hat. Und war relativ ermüdend am Anfang. als ich dann mal so weit war, dass ich das relativ reibungsfrei einrichten konnte, alles die Mikrofonierung und so, dann war es gar nicht mehr so weit, der Weg.
Okay, aber das ist schon eine Herausforderung, das alles sich dann auch zu erarbeiten und dann also diese Learnings mitzunehmen.
Viel Frust, ne? Ja, Trial and Error, genau.
Ja. Aber das nimmt dir keiner mehr jetzt, ne? Also.
Hoffentlich nicht.
Nee,
die nochmal lerne ich das nicht.
Ich habe vorhin angesprochen, bei Das Ende, dass die Text-Musik-Schere da weit auseinander geht. Hier bei dem Lied fand ich jetzt, dass die insbesondere im Refrain, als du singst von der Engelsgeduld und dann setzt so ein Chor ein, der so ein was Engelsgleiches einfach hat. Und da dachte ich, da ist die Text-Musik-Schere wirklich ganz nah beisammen. Und man hört wirklich, was du sagst, auch in der Musik. Also das fand ich auch ganz interessant, dann da auch im Kontrast dazu.
Ja, stimmt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber ja, ich kann folgen.
Ja, insgesamt sehr, ein Lied, was eine sehr große Leichtigkeit versprüht und so eine Zartheit auch, hat mir sehr gut gefallen, ist so ein bisschen zum Träumen auch. Ne?
Dann gehen wir doch mal weiter zu der tollen Geschichte, wie jemand, vielleicht du, 100 Euro auf der Straße gefunden hat. Und am Ende waren sie doch nur gefaked und nur von einer Seite bedruckt. Echte Geschichte oder einfach ausgedacht, weil du irgendwo so ein Flyer oder so gesehen hast im Stile eines 100-Euro-Scheins?
Nein, das ist alles echt. Also alles, klar, was ich singe, ist die Wahrheit und alles ist echt. Das schon mal vorab. Aber diese Geschichte ist wirklich passiert. Hinterm Kaufland hier. Ich habe ein bisschen schneller als im Song habe ich erkannt, dass es kein echter 100er ist. Aber es hat kurz einen Moment gedauert, weil das war wirklich ziemlich gut. Das stand nicht, bei manchen steht es ja so quer drüber geschrieben.
Ja.
Fake oder Kopie oder so. Da stand es nur klein in der Ecke. Deswegen hinterhältig. Und dann dachte ich, gut, jetzt ist es kein echter 100-Euro-Schein, aber wenigstens kann man daraus noch was machen.
Ja. Ja, das stimmt natürlich. Was würdest du jetzt aber den Hörerinnen empfehlen, wenn sie 100 Euro finden, was sollten sie damit machen?
Ausgeben.
Für?
Na, das ist ein bisschen schwierig, weil die Sachen in dem Song, das war ja vor der Inflationssteigerung, da kann man jetzt inzwischen wahrscheinlich nur viel weniger natürlich mit 100 Euro anfangen. Vielleicht einen halben Tank oder so, ne? Aber Autofahren ist auch nicht so gut.
Ja,
vielleicht und ein E-Bike kriegst du noch nicht für 100 Euro. Ja, schwierig. Vielleicht ein schönes Erlebnis-Event mit Erinnerungen dabei oder so.
Oder so ein Regionalticket für die Bahn für einen Tag, wo man dann mit der Bahn und mit der Straßenbahn fahren kann.
Das müsste man mal für alle anbieten.
Ja, das wäre doch was.
Für einen erschwinglichen Preis.
Für knapp unter 10 Euro zum Beispiel.
Ja, das ist zu günstig. Das muss schon wehtun.
Ich habe vorhin gelesen, ist 29 Euro Ticket zu bekommen für Berlin. Also ja, da könntest du zumindest mal 3 davon kaufen und hast noch 13 übrig.
Das stimmt.
Wenn du hier mit den 100 Euro für aufkommen Bier willst.
Für Bier. Für Bier.
Okay. Ja, ich finde es wichtig, so dieses Thema, was zu machen, was bleibt. Und Erinnerung ist, was, das kann man nicht, also man kann es kaufen im Sinne von, um was zu erleben, muss man irgendwo hinkommen, muss was tun.
Ach so, ja doch, aber man sollte auf Konzerte gehen natürlich. Für 100 Euro.
Auch das.
Ja. Stimmt, genau.
Da wird's gebraucht.
Tut man was Gutes, nimmt man auch was mit, das stimmt.
Ja, das war ja gerade in letzter Zeit, habe ich auch öfter von so kleineren Künstlern gelesen, eben, dass gerade so diese kleinen Konzerte extrem wichtig sind halt.
Vor allem, dass sie extrem schlecht besucht
halt. Genau, dass ganz oft ist, dass Leute dann doch die Karten zurückgegeben haben oder dann doch nicht hingekommen sind und deswegen.
Man sieht überall die Fotos und denkt, alles ist wieder geil und in Ordnung, weil du halt bei Rock am Ring zigtausend Menschen hast und auf der Fusion und was weiß ich irgendwo. Die Großveranstaltungen, ja, die laufen wieder und ich bin mir sicher, dass Rammstein über die Runden kommen werden und Bruce Springsteen wahrscheinlich auch.
Vermutlich.
Vielleicht auch Peter Maffay. Aber es gibt ja noch viele Leute, die weniger Leute auf ihren Konzerten haben und alles, was so unterhalb der 1000 ist, das geht gerade tierisch vor die Hunde. Also die, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe schon mit Menschen gesprochen. Ich sehe natürlich immer die, die auf Konzerte kommen. Denen kann ich schlecht vorwerfen. Manche, ja, der eine meint, das liegt vielleicht am Homeoffice, dass die Leute alle zu Hause hocken, morgens nicht mehr duschen, sich nicht mehr anziehen und abends um 17 Uhr, wenn du Feierabend hast, dann machst du es auch nicht mehr, dann gehst du auch nicht mehr auf ein Konzert. Aber es ist total traurig, weil es natürlich eine Riesenbereicherung, eben, wie ihr schon gesagt habt, auch für die Besucher ist auf den Konzerten. Ja. Wenn man nach Hause geht und hat den Kopf voller Ideen und Visionen und Gedanken, die man vorher noch nicht gedacht hat, das ist doch großartig. Und das ist das, was Netflix nicht kann.
Und auch gerade diese kleineren Konzerte sind ja auch immer die besonderen irgendwie. Ich meine, klar ist ein großes Stadion. Wir waren letztes Jahr oder dieses Jahr bei Coldplay gewesen. Ist natürlich auch was, aber wenn ich irgendwie in einem ganz kleinen Ding bin und irgendwie da stehen 100 Leute vor der Bühne und der Künstler hat aber trotzdem genauso Bock, wie wenn er auf einer Riesenbühne stehen würde. Das, finde ich, macht es ja erst so richtig geil, so Konzerte, wenn man so nah dran ist und der Künstler wirklich greifbar ist. Und deswegen nur der Aufruf an alle, die hier jetzt zuhören, geht auf kleine Konzerte, guckt euch in eurer Umgebung um, wo gibt es irgendwie kleine Locations und geht da einfach hin, auch wenn ihr die Künstler nicht kennt, weil ich glaube, da kann man ganz viel entdecken auch und irgendwas ist wahrscheinlich immer dabei und selbst wenn es was ist, wo einem gar nicht gefällt, kann man trotzdem hingehen und sagen, ja, war jetzt heute vielleicht nicht so, aber immerhin habe ich ein bisschen Musik gehört.
Ja, meistens ist es nicht teurer als ein Kaffee bei Starbucks oder ein Kinobesuch oder so. Das ist einfach und das ist immer nett. Und gerade wenn man auf die ganz kleinen Sachen geht, es gibt ja viele Leute, die sind froh über 100 Leute. Und es kann auch gut sein, dass mal weniger, also dass da 20 Leute sitzen. Und dann kann es aber besonders nett sein. Da hast du Beinfreiheit, niemand steht dir vor der Nase.
Stimmt.
So, du kannst immer ein Bier kaufen gehen, wenn du eins brauchst.
Das ist
hat schon auch Vorteile. Es ist eigentlich so eine Art First-Class-Geschichte dann. Aber das müssen die Leute natürlich erstmal erkennen.
Ja, genau. Das muss man erlebt haben und dann erkennt man das auch, ne? Dass das umso mehr gibt, dann je kleiner das es auch ist. Ne? Und sich auch wirklich mal an der Stelle auch dann mal drauf einzulassen und zu sagen, okay, jetzt gibt dem einmal 2 Liter Zeit, bis ich drin bin und dann ist man in der Welt auch angekommen. Also ich finde, Musik gibt so viel und Live-Musik sowieso, ne, weil es halt nicht immer das Gleiche ist, sondern selbst wenn man meint, man kennt einen Musiker schon und erlebt es live nochmal und so wichtig jetzt wahrnehmen, sind deine Live-Konzerte nochmal ganz was Spezielles, ne, wenn du sagst, dass die dann doch nicht vergleichbar sind auch, ne.
Nö, ich glaube, das ist eine andere Geschichte, ja. Es haben auch schon viele Leute gesagt, ob ich nicht mal einen Live-Mitschnitt machen kann, wo ich dann sage, aber dann ist ja wirklich, dann braucht ja keiner mehr kommen.
Ja, genau.
Das ist ein Punkt, das stimmt.
Ja, klar.
So, kommen noch zwei Vergleiche zum 100-Euro-Lied. Es klang für mich auch
von jetzt kommen 50 Cent oder sowas.
Es hat Olli Schulz-Vibes für mich gehabt, also einmal generell, also immer wieder auch, wo ich es ein bisschen im Hinterkopf hatte, weil auch dieser Humor in den Liedern mich an vielen Stellen dran erinnert hat, hat aber auch, und jetzt kein einzelner Künstler, sondern ein ganzes Label, das Grand Hotel Van Cleef, da wird das irgendwie gut reinpassen, finde ich. Also da hat es mich an der Stelle auch nochmal dran erinnert. Da wird auch auf so einem Abend, wo da mehrere Künstler auftreten und dann T.S. Ullmann, Grillmaster Flash, Gringo Meyer und dann noch Lukas Meister dazu, das wird, finde ich, musikalisch gut passen.
Ja, empfehle mich gerne weiter.
Ich schreibe es auf die Liste einmal. Maifeld Derby und Grand Hotel Van Cleef. Da schreiben wir mal hin, Petition. Und
dann, mit Gringo Meyer, ganz wichtig.
Perfekt,
aber für mich war bei 100 Euro und auch der Boxer war Bab, ist durch meinen Kopf gegangen. Ne? Also, aber es ist die Mundharmonika wahrscheinlich gewesen, weil Bab ja doch auch viel mit Mundharmonika macht. Beim Boxer selbst dachte ich erstmal an den Sportler und war dann wieder vom Text
ich total war verwirrt. Also, warum jagt der Boxer ein Kaninchen? Was ist denn da los?
Hast du den in der roten Boxerhose gesehen, wie
genau,
der irgendwie kann Nickel noch wetzdenken.
Vielleicht Training oder so, aber...
Ja, das ist der Schillerpark, auch Chillerpark genannt. Da wohne ich sehr nah dran. Und wir hatten es vorab schon kurz von der Leinenpflicht. Die wird in Berlin nicht von allen Leuten, will sagen fast von niemandem, geachtet. Und in diesen Parks gibt es teilweise wahnsinnig viele freilebende Karnickel. Und das in Kombi mit den Hunden, das kann schon
kann recht anteilig werden.
Ja, man kann sich, glaube ich, auch die Beine brechen, wenn es doof läuft. Also wenn man so gerade joggen ist oder so, da kommt so ein Karnickel quer rüber und du weißt, ach shit, jetzt kommt gleich noch ein oder zwei Hunde hinterher. Die werden das Viech niemals erwischen, aber haben halt auch nicht Augen für irgendwas anderes in dem Moment. Und irgendwo ruft jemand, ja, lass doch das Karnickel, ja, ja, komm noch. Und du weißt, das ist aber jetzt mehr so Alibi-Funktion, dieses Rufen. Genau, in dem Park, da sitze ich manchmal auf einer Bank und gucke mir so die Leute an. Und das ist immer spannend.
Ja, das glaube ich. Da hat man immer genug zu gucken. So. So, ein Lied haben wir noch. Tief ist die, jetzt, ich hatte nie von der Sane, würde ich mal sagen.
War schon gut.
Und ein ganz, ich habe es als feines Lied bezeichnet, irgendwie, weil auch, das ist jetzt nicht nur bei dem Lied, auch bei anderen, alle Instrumente und eben alles, was so im Lied passiert, ist so ganz dezent eingesetzt und alles passt so wirklich sehr, sehr gut zueinander. Also da, und da finde ich, bei dem Lied fällt es eben besonders auf, dass es so sehr fein und leicht irgendwie ist und nichts zu übertrieben, sondern sehr, ja, wieder auch sehr gut hörbar einfach.
Ja, ist auch nochmal ein melancholischer Abschluss. Da hat sich mir auch die Frage aufgetan, ob das auch bewusst als Abschlusslied gewählt wurde. Aufgrund der Melancholie, weil das auch so das Album, finde ich, irgendwie schön abrundet und abschließt. Oder ja, hast du es nach hinten gepackt, weil es dir nicht so gut gefällt? Das haben wir auch schon in anderen Interviews gehört, dass die weniger guten Lieder nach hinten gepackt werden. Wie hast du das gewählt?
Ich mache nur Alben mit ausschließlich guten Liedern, die nicht guten kommen da gar nicht drauf. So. Nee, ich habe mich total, also bei dem letzten Album war das so ein Selbstläufer, die Reihenfolge zu machen. Bei dem hier hat es sehr lange gedauert und bis ich damit so im Reinen war. Und die beiden, die wir anfangs genannt haben, das letzte Stück und das Ende, sind unter anderem deshalb nicht letztes Stück und Ende geworden, weil die Sane mir am geeignetsten erschien für den Abschluss. Mhm. Also das musste das dahin. Ja,
ja, kann ja, ich gut verstehen. Gut. Passt gut für dich.
Ja, passt perfekt.
Gut überlegt. Also da war der Reinhard May für mich, daher war ich so ein bisschen überrascht, dass ich jetzt von dir gehört habe, nee, war gar nicht so das Thema.
Ich habe ein paar Mal was von dem gehört, natürlich, man kommt ja fast nicht vorbei, ne? Aber ja. Ich finde den auch nicht schlecht.
Gut, wir sind mit der Besprechung des Albums durch und wie sich das gehört, wählen wir jetzt noch unsere Favoritenlieder aus, die auf unsere Familienalbum-Podcast-Playlist kommen. Und weil ich jetzt da schon drüber gesprochen habe, nehme ich auch als allererstes, oder sage ich als allererstes, was mein Favoritenlied war, damit es mir keiner wegnimmt.
Das ist ja gemein.
Kommt von mir ein halbwegs erträglicher Tag auf die Familienalbum-Podcast-Playlist.
Alright. Dann mache ich mal weiter und nehme die Entzauberung der Welt.
Okay. Da bin ich aber ein bisschen froh, weil die Herrschaft der Delfine muss drauf. Von daher dachte ich, da stürzt euch jetzt alle drauf. Anscheinend hätte ich mir Wada genommen, aber die Herrschaft der Delfine gehört drauf. Ja, ist aber nett, dass ihr das überlassen habt. Okay.
So, und jetzt
aber selbstverständlich darfst du auch eins draufpacken. Ne? Also das ist ja logisch.
Ich?
Ja, sicher. Ja,
muss ich mal überlegen. Muss ich nochmal anhören, was ich da am besten
finde. Muss auch nichts von dir sein, wenn du ein anderes Lied hast, was auf die Playlist soll, kannst du gerne auch irgendwas anderes sagen.
Jetzt kommt Reinhard May.
Also soll ich es jetzt sagen?
Wenn du dann direkt was hast, gerne. Ansonsten kannst du es uns auch nachreichen.
Nee, was ich gerade total gerne höre, der Nino aus Wien, es geht immer ums Vollenden.
Der Nino aus Wien, das klingt ja auch spannend.
Super, super Musik. Höre ich gerade sehr gern.
Ja, mag ich auch gern.
Oh, guck mal, der Christoph kennt sogar. Ja klar, Österreich, ne? Ja.
Der ist auf meiner Austria's Finest Playlist.
Okay.
Ja gut, also, es gibt ja auch nicht so viel da drüben, aber...
Ja.
Gut, dann haben wir alles besprochen, was wir besprechen wollten. Haben Favoriten auf der Playlist. Ich fand es sehr, sehr nett, mit dir hier darüber zu sprechen. Vielen Dank nochmal, dass du die Zeit gefunden hast.
Und danke, dass ich kommen durfte, sozusagen.
Sehr gerne. Wir haben auf unserer To-Do-List Maifeld Derby empfehlen, Grand Hotel Van Cleef empfehlen.
Ja.
Und dann sehen wir dich ja irgendwann auf jeden Fall hier. Und wenn du nicht bei Maifeld Derby spielst, dann bestimmt irgendwann anders hier in der Region. Und dann kommen wir natürlich gerne vorbei und schauen uns das Ganze mal in live an.
Sehr absolut. Schön. Du hast uns neugierig gemacht auf die Live-Konzerte. Das, das müssen wir einfach mal mitnehmen dann. Also, war ein super nettes Gespräch. Vielen lieben Dank dafür.
Ich danke.
Und sehr gerne. Genau. Viel Erfolg, viel Schaffenskraft und hoffentlich viele, viele tolle Konzerte und viele Menschen, die deine Musik so konsumieren, dass du davon leben kannst. Das wünsche ich dir.
Das wäre schön. Danke.
Genau, und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast hier. Liebe Hörer und Hörerinnen, bis zum nächsten Mal. Dann wieder gewohnt mit unseren drei Hausaufgabenalben.
Bis dann. Wird verlüge.
Tschüss.
Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.